Ich habe 4 Jahre trainiert, um 9 Sekunden zu laufen. Und die Leute geben auf, wenn sie nicht in 2 Monaten Ergebnisse sehen.
Nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt und Nachgedacht. Herzlich willkommen, Johannes. Grüße dich.
Hallo, grüß dich.
Ja, alles fit bei euch?
Geht so. Also der Kleine ist jetzt wieder fit. Die Annalena ist auch am aufsteigenden Ast. Bei mir ging es jetzt heute Nacht ein bisschen runter. Ah, aber das ist, glaube ich, der typische November.
Genau, da können wir uns.
Und für Weihnachten sind wir wieder fit.
Genau, da können wir uns die Hand geben. Bei mir fängt jetzt auch an, die Nase zu laufen. Insofern schon mal Entschuldigung vielleicht auch für eine schlechte oder etwas nasale Tonqualität. Und wir treffen uns ja heute auch wieder über online. Deswegen ein bisschen Qualitätseinbußen sein an der Stelle entschuldigt. Ja, wieder viel passiert im November aus so sportlicher Sicht.
Ein Monat Sport ist immer viel, ne? Und gerade im November habe ich so das Gefühl, bietet einiges.
Ja, da gab es ja ein typisches November-Aktivität oder November-Ereignis, das du sicherlich sehr genau verfolgt hast, nämlich den Davis Cup.
Ja, absolut, absolut. Einer meiner Idole oder mein Idol eigentlich damals, oder nicht nur damals, eigentlich jetzt auch noch, auch zurückgetreten, sein letztes Spiel quasi gehabt, Rafael Nadal. Und gleichzeitig hat trotz Djokovic, Federer, Nadal und aller Rekorde ein junger Italiener einen neuen Rekord wieder aufgestellt. Denn es gab es noch nie, dass ein Spieler in einem Jahr 2 Grand-Slam-Turniere, die ATP World Tour Finals und den Davis Cup gewonnen hat. Ja, es bleiben tatsächlich noch Rekorde übrig.
Ja, man glaubt es kaum, ne? Aber ja, und der Spieler mit diesem urtypischen italienischen Namen, Jannik Sinner. Absolut. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, mal wieder ein Deutscher. Nachdem ich dann unten drunter weitergelesen habe.
Leider nicht, wäre schön für Tennis Deutschland. Wenn wir zusätzlich zum Alexander Zverev noch den Jannik Sinner aber auch noch zu uns zählen könnten, aber der entwickelt sich stetig für die Italiener einfach.
Ja.
Immer weiter, wird immer besser.
Ja, und scheint ja auch jetzt Nummer 1 der Welt zu sein.
Ja. Absolut. Schon längere Zeit und auch, muss man mittlerweile sagen, absolut verdient. Also es ist auch nicht so, dass er da einen Leistungseinbruch hatte, sondern offensichtlich so gefestigt dann mit diesem Erfolg entsprechend auch umzugehen.
Ja, schön. Wir wollen uns ja in der Folge so ein bisschen mit Entwicklungsprozessen auch beschäftigen. Mhm. Also das ist schon mal der erste, Jannik Sinner, der da ein aufsteigender Stern ist, sich immer weiterentwickelt. Und dann haben wir noch einen, den wir ein bisschen näher mal angucken wollen, nämlich den Herrn Zverev. Ja. Da war es ja ganz interessant, jetzt zum 5. Mal in Folge gegen den gleichen Gegner verloren. Was sagst du dazu?
Ja, ich habe es erst ohne Ergebnis gesehen, also nur gelesen, dass er verloren hat gegen Zverev, und ich habe mir gedacht, oh Mann, nicht schon wieder, weil da baut sich natürlich gerne und schnell sowas wie ein Angstgegner einfach auf. Ne? Also im Endeffekt Angstgegner gibt es ja so, was so nicht, ne? Das entsteht nur in meinem Kopf, sondern jedes Spiel ist immer wieder neu, die Karten sind immer wieder neu gemischt, sage ich. Jeder einzelne Spieler entwickelt sich weiter, wird besser oder auch mal nicht, je nachdem. Das heißt, die Ausgangssituation, ich habe vielleicht mehr Erfahrung gesammelt, aber ist eigentlich grundsätzlich immer neu. Ich muss mich immer neu darauf vorbereiten. Ich habe vielleicht mehr Informationen dazu gewonnen aus den letzten Malen, Aber gerade auch dann, als ich das Ergebnis gesehen habe, besonders bitter eben im Tiebreak, dritten Satz, da wo man sagen kann, da wird das Spiel dann auch wirklich mental, da kommt es nicht mehr drauf an, wer hat die schönere Vorhand. Mhm. Da dann ausgerechnet, das wieder so knapp zu verlieren, zeigt vielleicht aber auch das Selbstverständnis des Gegners, der in so einer Situation einfach wahrscheinlich ganz unbewusst, und das kennen, glaube ich, viele, dass man ganz unbewusst manchmal getriggert wird, entweder im negativen Sinne, oh Gott, nicht schon wieder.
Ja.
Wenn man wieder einen Fehler macht oder wieder an einen gewissen Spielstand oder sowas kommt, dann entsteht genau im Kopf dieses Angstgegner haben oder eben, das wird schon wieder klappen. Bin ich schon mal durchgekommen, komme ich wieder durch und das ist so ein Selbstverständnis einfach da, egal wie es steht.
Ja, auf der könnte man jetzt auch andere Seite beleuchten, ne? Wenn man jetzt die andere, die gegnerische Seite betrachtet, könnte man sagen, Mensch, der hat einen Lieblingsgegner. Der spielt besonders gegen Zverev, weil er weiß, viermal in Folge schon gewonnen, das fünfte Mal, klar, stecke ich ihn auch wieder in die Tasche. Ja, also absolut. Das kann natürlich auf der anderen Seite genauso sein.
Ja, ja, ganz genau. Gibt es ja grundsätzlich auch. Ne? Mhm. Und da steckt natürlich manchmal ein bisschen eine Gefahr drin, dass man sich dann irgendwann, dass man irgendwann mental auch schon sagt, ja, den habe ich bisher immer geschlagen.
Ja.
Ne? Das wird schon wieder gut gehen. Und bist automatisch nicht so vorbereitet oder vielleicht auf gewisse Situationen nicht so vorbereitet, dass du manche Momente vielleicht verpasst, falsch bewertest. Ist Taylor Fritz nicht passiert. Was mir bei der Sache aber besonders gut gefallen hat, ist, der Zverev hat in letzter Zeit häufig, wenn er diese Spiele verloren hat, dann in der Pressekonferenz irgendwie nicht das beste Gesicht vielleicht abgegeben. Mhm. Und hat Ausreden dafür gefunden oder vielleicht sind es keine Ausreden, ich will ihm nichts unterstellen, aber es ist halt, wenn du jedes Mal danach hörst, ja, ich war verletzt, ja, ich war ja angeschlagen, ja, ich war ja krank, dann klingt das halt so.
Ja, ne?
Und manchmal kommt dann danach so eine Aussage wie, ja, eigentlich bin ich der bessere Spieler. Aber wenn ich verloren habe, bin ich nicht der bessere Spieler. Punkt. Ganz einfach. Dann hat der andere irgendwas besser gemacht.
Ja.
Ich habe vielleicht schöner gespielt, aber besser war mein Gegner. Aber dieses Mal hat er was anderes gesagt. Dieses Mal hat er gesagt, natürlich schmerzt diese Niederlage, aber ich vertraue auf den Prozess. Und das heißt, er hat sein Spiel dahingehend ein bisschen verändert. Er stand immer in der Kritik, zu passiv zu spielen, gerade in diesen wichtigen Momenten, dadurch das Heft dem Gegner zu übergeben. Und in diesem Spiel hat er bis zum Schluss, also auch im Tiebreak, dieses offensive Spiel durchgezogen. Er hat sich auch noch Satzrückstand nicht unterkriegen lassen, sondern hat Satzrückstand gehabt, hat den aufgeholt und wenn du dann halt, muss man auch ganz ehrlich sagen, in den Tiebreak kommst, dann entscheiden halt einfach Nuancen.
Yeah.
Aber er hat hier jetzt gesagt, ich weiche jetzt nicht von meinem neuen Muster ab, weil das kennen, glaube ich, auch viele. So, man kommt in eine enge Situation, man springt wieder auf so ein altes Muster und geht doch ein bisschen mehr in die Passivität, aus Angst, einen Fehler zu machen. Und er hat aber diesmal gesagt, nein, ich nehme das Heft selber in die Hand ging jetzt in die Hose, aber hat gesagt, ich vertraue auf den Prozess, dass mit dem Spiel, wenn ich das verinnerliche, das durchzuziehen, in einem, zwei, drei Jahren, ich dann vielleicht diesen großen Wurf vielleicht landen kann. Und das, finde ich, ist eine sehr reife Aussage gewesen.
Bleiben wir ruhig mal bei diesem Thema Angst, Angstgegner, weil oder auch beim Lieblingsgegner. Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Prozess beziehungsweise springst wieder in alte Muster zurück, heißt ja, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, wenn ich mich da mental drauf vorbereiten will, dann helfen mir wieder so gewisse Rituale oder beziehungsweise bestimmte, ich will nicht sagen einstudierte Verhaltensmuster, aber bestimmte Verhaltensmuster, an denen ich mich entlang hangeln kann, an denen ich mir übe und eben nicht dann reinzufallen, zu sagen, oh, ich muss jetzt spontan so oder so reagieren, weil das Ergebnis so oder so ist.
Ja. Genau, also das ist im Endeffekt das, was man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann, was in so einer Situation hilft, wo man merkt, auf gut Deutsch, ich scheiße mir ein bisschen in die Hose. Ne? Macht euch einen Plan. Wie will ich in der und der Situation reagieren? Wie will ich auf den äußeren Einfluss reagieren? Wie will ich auf den Gegner reagieren? Wie will ich vielleicht aber auch reagieren, wenn der und der Gedanke kommt? Weil, dass ich nervös werde, wenn es spitz auf Knopf ist, ist ja klar. Ne? Da darf ich nicht so naiv sein und denken, das wird schon nicht passieren. Da gibt es sehr wenige, die das instinktiv richtig machen. Mhm. Roger Federer war, glaube ich, einer davon. Ich will nicht sagen, dass er ihn nicht vorbereitet hat, um Gottes Willen, aber der einfach aus dem Instinkt heraus gut entschieden hat. Aber wenn wir uns Rafael Nadal anschauen, da war alles ja minutiös geplant. Mhm. War geplant, wie die Flasche am, an der Bank zu stehen hat. Mhm. Da war der Ablauf immer Unterhose zupfen, Schulter, Schulter, Nase, Ohr, Nase, Ohr. Mit den Händen abgreifen, vor jedem Punkt. Einfach immer das gleiche Schema zu durchlaufen, um diese Nervosität zu bekämpfen, aber sich auch zu sagen, ey, ich will nur den nächsten Punkt gewinnen.
Und ich
es
bin,
geht erstmal nur um den nächsten Punkt.
Ich fühle mich in meiner Routine wohl. Da fällt mir jetzt gerade genau ein, du hast auch, vielleicht hilft es auch so ein bisschen in der Vorbereitung, weil Angstgegner heißt ja auch gleichzeitig, wie du sagst, machen wir vielleicht auch in die Hose. Das heißt ja, das kommt eigentlich nicht im Spiel, sondern es passiert ja dann schon, wenn ich weiß, ich werde aufgerufen und weiß, wer jetzt mein Gegner diesmal sein wird. Oder es entwickelt sich jetzt wie in einem Absolut. Turnier irgendwo, dann weiß ich, scheiße, der nächste Gegner ist der. Ja. Oder es ist eine Auslosung da. Oder. Du hast neulich einen tollen Post gemacht mit der Frage, habt ihr eine Pre-Match-Routine? Und ich glaube, das ist das auch, was du auch jetzt anspielst. Ne? Also überlegt euch so eine gewisse Routinen vor, während und vielleicht sogar auch nach dem Spiel. Was tue ich? Und wenn ich das ja tue, wenn ich in meiner Routine wieder drin bin, dann bin ich ja wieder in meiner Komfortzone.
Genau, und die Routine, die zeigt mir einfach, die funktioniert wie so ein Anker. Mhm. Ne? Die zeigt mir, ich habe Dinge auch selbst in der Hand. Mhm. Weil dieses Gedankenkarussell, das kann ich manchmal gar nicht beeinflussen, welcher Gedanke da jetzt kommt. Natürlich will ich nicht, dass ich mehr in die Hose mache, weil ich jetzt sehe, ich spiele wieder gegen Spieler XY. Ja. Aber um da rauszukommen, einfach was sich auf etwas konzentrieren, was ich selber in der Hand habe. Mhm. Und das geht in jeder Sportart. Das können einfache Dinge sein, wie ich binde mir erst den linken Schuh zu, dann den rechten. Mhm. Dann mache ich das, dann gehe ich nochmal auf Toilette, dann hier und fertig. Mhm. Und dann höre ich nochmal das Lied und dann so. Na, also es gibt ja auch ganz viele Spieler, die mit Musik auf den Platz gehen. Mhm. Wenn wir jetzt in den Darts-Bereich gehen, die Dart-Profis, die haben ja alle einen Walk-On-Song. Ja. Da wird das ja richtig zelebriert. Aber dieser Walk-On-Song ist ja nicht nur für die Zuschauer da, dass es ein bisschen Party ist, ein bisschen Stimmung ist. Sehr viele Walk-On-Songs haben für die Spieler auch eine gewisse Bedeutung.
Ja.
Der Michael Smith, wo das Lied ihn an seine Frau erinnert, zum Beispiel, oder The Bullet, Stephen Bunting, der ein Bulletproof, die Zeile quasi in seinem dem Song hat und das dann auf der Bühne auch präsentiert und dabei auf sich zeigt. Mhm. Das sind so genau diese Rituale, die du quasi ansprichst.
Genau. Also es gibt ja in vielen, vielen Sportarten. Also ich habe jetzt ja vor Anfang des Monats habe ich ja diese eine Boxnacht moderiert. Mhm. Und da wird es ja auch, ist ja genau das Gleiche und da auch die Boxer bereiten sich ja ganz mental darauf vor, weil sie auch, ich habe mit der einen Boxerin vorher gesprochen, sage ich, und was sagst du deiner Gegnerin? Sagt sie, ach ja, die ist ganz nett. Dann gucke ich sie so an und dann, ist noch nicht die richtige, ich bin noch nicht ganz fokussiert. Also natürlich ist, die kommt dann in so einen Flow rein, wo sie dann eben sich genau weiß, wie sie vorbereitet. Und wenn dann die Musik einsetzt, dann sind die Bing da. Das ist dann voll der Fokus dann da, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall was zum mit nach Hause nehmen. Mhm. Bleiben wir vielleicht bei den mental wichtigen oder starken, interessanten Sportarten. Zum einen habe ich gelesen, und es passt ganz gut zu unserem Eingangszitat, beziehungsweise zu diesem Prozess, den wir sagen wollten. Und zwar hat der Pius Paschke, Skispringer, der ist in diesem Jahr recht erfolgreich in die Saison gestartet. Mhm. Und bei dem hat auch der Bundestrainer gesagt, dass er mental einen Riesensprung gemacht hat im Vergleich zum Vorjahr. Und er selbst hat eben gesagt, für ihn, er weiß jetzt, auf was es bei seinen Sprüngen wirklich ankommt. Also da sind wir wieder bei diesem Prozess. Ne? Ich entwickle mich, ich arbeite an meinem Prozess und auch wenn er jetzt immer noch nicht ganz vorne mitfliegen kann, aber er hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert und es ist schon wieder sein Sieg für diese Einstieg in die Saison.
Ja, genau. Also das ist genau das, was ich mit dem Eingangszitat von Usain Bolt beschrieben habe, dieses jeden Tag was dafür tun, dass man dann irgendwann diese Leistung quasi abrufen kann. Quasi, ne? Darauf zielt es ja auch ab. Kobe Bryant war auch so jemand, der gesagt hat, es geht eigentlich nur darum, bist du heute besser als gestern. Hm. Es geht immer nur du gegen dich selbst. Das ist die eigentlich entscheidende Frage. Und wenn du das versuchst, über eine Periode von 5, 6, 7 Jahren durchzuhalten, ja, wie gut wirst du dann wahrscheinlich werden? Wenn du einfach jeden Tag einen kleinen Step dafür machst. Quasi, ja, ne? Und beim Skispringen sind natürlich noch andere mentale Faktoren mit drin. Ne? Da tut es halt auch einfach unglaublich weh, wenn da was richtig schief geht. Ja. Ne? Also ich habe jetzt keinen Skispringer bisher betreut, aber die machen natürlich zig Sprünge, aber unterschwellig, glaube ich, ist es schon ein Gefühl, was du bewältigen musst, zumindest.
Ja, auf jeden Fall.
Einen Umgang mitfinden musst.
Auf jeden Fall. Und du hast da natürlich noch äußere Einflussfaktoren, Wind, Wetter und so weiter.
Das, Dinge, die du gar nicht kontrollieren kannst.
Genau. Und da sind wir eigentlich hauptsächlich bei diesen Dingen, ähnlich Tennis, Boxen, Skispringen, kommen gleich noch zum Darts. Das sind halt auch diese mega Herausforderungen für Einzelsportarten. In der Mannschaftssportart, auch da brauche ich eine mentale Stärke, da muss ich fokussiert sein. Aber ich habe da vielleicht noch jemanden, der mich auch mal rausziehen kann, mal kurz spontan sagen kann, ey, komm, jetzt weiter und nächstes Tor und wenn ich jetzt einen Elfmeter schießen muss oder ein Field Goal schießen muss, der dann sagt, das schaffst du, der dann in dem Moment da ist und die haben halt keinen, ne? Also der sitzt alleine da auf seiner Bank oben in weiß ich nicht wie viel 100 Meter Höhe und dann,
Genau, und die haben ja nicht mal Gegnereinfluss, so wie der Dartspieler. Ja. Ne? Der Dartspieler hat theoretisch sogar noch ein bisschen mehr Gegnereinfluss, weil er zumindest neben mir auf der Bühne steht und durch irgendwelche Körpersprache, Mätzchen und so weiter vielleicht versuchen kann, irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber grundsätzlich sind das Sportler, die vollkommen nur ihre eigene Leistung bestimmen müssen.
Ja. Ja.
Und das macht es auch nicht immer leicht.
Nee.
Hat Vorteile.
Ja.
Aber hat definitiv auch Nachteile, wie du gerade beschrieben hast, dass ich keinen an meiner Seite habe, der mir auch mal helfen kann.
Genau. Also zumindest nicht in der entscheidenden Situation. Also natürlich wird er vorher von seinem Coach auch auf die Bank begleitet und so weiter, aber dann im entscheidenden Moment ist er alleine.
Ja.
Genau. Und damit würde ich sagen, steigen wir in das Darts-Thema ein und damit würde ich aber, weil wir das auch gleich mit unserem Held des Monats verbinden, kurz unseren Trailer einspielen.
Unser Held des Monats.
Ja, und da hast du in der Dartswelt jemanden rausgesucht. Da ist den Monat auch was Besonderes passiert.
Genau, der November ist immer Quali-Zeit für die Weltmeisterschaft, die im Dezember dann ansteht. Und da gibt es in Deutschland die Super League für alle, die da nicht so bewandert sind. Da kämpfen, jetzt muss ich nachrechnen, ich glaube 24 oder 30 Spieler um ein WM-Ticket. Auf jeden Fall der entscheidende Faktor ist, alle gehen leer aus, außer der Erste. Nur der Erste kriegt ein WM-Ticket, selbst der Zweite, der ein Riesenturnier gespielt hat, geht leer aus. Das zeichnet schon mal so ein bisschen die mentalen Faktoren so ein bisschen. Der Sieger der Super League, Kai Gotthardt, der ist meines Erachtens der mentale Held des Monats. Nicht nur, weil er die Super League gewonnen hat, sondern weil er nach der Gruppenphase jedes K.O.-Match im Decider gewonnen hat. Das heißt, er muss in jedem Match immer wieder in das Entscheidungsleck, wo man einfach noch einmal 501 nach unten spielt. Und wer schneller unten ist, hat gewonnen. Und dazu kommt noch, dass 3 dieser 4 Spiele an einem Tag waren. Und jetzt hast du immer diese mentale, totale Anspannung und natürlich danach Freude, es geschafft zu haben, musst runterfahren und dann ja aber kurze Zeit später wieder hochfahren.
Ja, ja.
Und das sind natürlich, dass er das geschafft hat, da ziehe ich meinen Hut vor, weil das hat mich schon sehr beeindruckt, wie er das immer wieder geschafft hat und gemanagt hat. Dabei auch Spiele überstanden, wo er 4-0 geführt hat und dann auf einmal steht es 4-4. Ne, und dann trotzdem das Ding gezogen.
Was ich interessant finde, ist, wenn wir unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile immer über diese Darts-Welt, du zauberst immer wieder neue Namen aus dem Hut. Ja. Also Kai Gotthardt habe ich jetzt so von dir zum Beispiel noch nie gehört. Ist jetzt auch niemand, der irgendwo in der Presse auftaucht. Wie bewertest du das? Sind es dann wirklich einzelne mentale Siege, die der auch dann feiert, dass ich auch in so einem Turnier wirklich mental einfach brutal gut sein muss, dass ich das so jetzt gewinne und dann auch jemanden gewinnen kann, der vielleicht von Anfang an eigentlich eher favorisiert wäre, der einen bekannteren Namen hat?
Also es ist so, dass Kai Gotthardt gehört einfach zu dieser Next Gen, so heißt es. Über die Next Gen Tour haben sich die meisten Spieler für die Super League qualifiziert quasi. Er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, also er ist keine 16 oder 17. In der Dartszene hat er aber definitiv einen großen Namen. Aber wenn man halt nicht so in dieser Dartszene drin ist, weil er jetzt vielleicht diesen riesen Erfolg, so wie jetzt bisher noch nicht vorzuweisen hatte, kam der jetzt medial oder in der Presse vielleicht noch nicht so auf, der Name. Aber mir war der Name definitiv schon ein Begriff. Und man muss einfach sagen, die Leistungsdichte ist mittlerweile so groß geworden, dass es dann in diesen Turnieren schon einfach darauf ankommt, wer geht mental mit dieser Situation gerade am besten. Es gibt mit Sicherheit die paar Spieler, wo man sagt, die zählen zum Favoritenkreis. Und ich glaube, würde ich jetzt einfach mal sagen, Kai Gotthardt konnte man schon zum erweiterten Favoritenkreis dazu zählen. Aber er war jetzt nicht der Top-Favorit. Und dann zeigt das aber trotzdem, wenn ich auf den Punkt da bin und diese Routine habe, wie ich jedes Mal wieder in ein Spiel reingehe, dann kann das eben auf jeden Fall auch für jemanden klappen, der nicht von Anfang an als haushoher Favorit vielleicht
ist. Okay, ja, verstehe. Und dein mentaler Held ist er eben, weil er über diese ganzen Decider, die du jetzt angesprochen hast, wirklich das Durchhalten konstant hochhalten konnte und immer sich weiter konzentrieren konnte.
Es geht ja im Endeffekt darum, du musst jetzt, je nachdem, wie lang es geht, ich glaube in der Gruppenphase und dann im Achtelfinale ging es noch, wer zuerst 6 Legs gewonnen hat, also Best of 11. Und ich sage immer, pass auf, du musst 6 Legs gewinnen, das ist deine Aufgabe. Keiner sagt dir, wann du die 6 Legs gewinnen sollst. Wenn du 4-0 führst, brauchst du immer noch 2 Legs. Wenn du 0-4 hinten legst, hat sich deine Aufgabe nicht verändert. Du brauchst immer noch 6 Legs, so wie bei 0-0. Und in diesen Modus musst du versuchen zu schalten, dass du immer überlegst, okay, wie gewinne ich das nächste Leck? Tennisspieler, wie gewinne ich den nächsten Punkt? Ich brauche nicht immer nur das große Ganze sehen, weil das lenkt mich von dem ab, was ich jetzt gerade brauche. Und für mich ist entscheidend, was brauche ich jetzt? Wenn ich 0-4 hinten liege, dann haben einige Dinge nicht geklappt, dann kann ich vielleicht sagen, okay, jetzt muss ich was umstellen, aber solange ich in dieser Partie bin, habe ich auch noch eine Chance. Weil Darts ist zum Beispiel auch, wie Tennis, eine Sportart, die nicht mal einen Zeitfaktor hat. Sondern das heißt, da kann wirklich jederzeit so ein Turning Point kommen. Wobei es auch in Sportarten, die auf Zeit gehen, es immer wieder wilde Wendungen bis kurz vor Schluss geben kann. Ich sag nur, du bist Vikings-Fan. war ja nervenaufreibend, muss man sagen, bis zum Schluss. Aber Vikings tun Vikings-Sachen, genau, wie beim Kai Gotthardt, der 4-0 führt. Dann auf diesen zum Unentschieden kommt, gebracht wird vom Gegner. Und dann müssen wir eigentlich sagen, ja, der Gegner hat jetzt das Momentum. Aber dann nicht sauer zu werden oder nicht griesgräbig zu werden, sondern zu sagen, okay, was brauche ich jetzt? Was kann ich besser machen? Wie gewinne ich erstmal das nächste Leg? Dann steht es 5-4 und dann kann ich mir überlegen, was ist der nächste Step? Beim Darts könntest du sogar runterbrechen zu sagen, wie kriege ich die nächste Aufnahme am besten ins Board? Was brauche ich für meine nächsten 3 Darts? Könntest du sogar noch kleiner machen. Ja, dass man einfach in dieses Schritt für Schritt, Step by Step, um dann über den Prozess ans Ziel zu kommen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle möglichen Sportarten. Ich glaube, wir sehen immer nur das Ziel oder das große übergeordnete Ziel, die Medaille, den Platz, die Platzierung, die Wertnote, was auch immer es dann sein mag, und aber nicht den einzelnen Punktsieg. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist ja genau das. was auch der in dem Zitat von Usain Bolt rauskommt, ne? Dieses Trainieren für die 9 Sekunden. Aber bei ihm sind es eigentlich dann, kannst du es auch wieder runterbrechen, kannst sagen, ne, es sind nicht nur die 9 Sekunden, sondern das ist schon, komme ich aus der Startbox richtig raus? Mhm. Ne? Wie schaffe ich es dann, wenn ich gleich auflege, trotzdem noch eine Zehenspitze weiter vorne zu sein als mein Gegner?
Ja. Das Zitat fand ich dahingehend so gut, weil du diese zwei krassen Gegensätze hast. Du trainierst 4 Jahre für eine Strecke, die 9,5 Sekunden quasi dauert. Na, also für ihn.
Ja.
Für mich würde es länger dauern, aber ich trainiere auch nicht 4 Jahre dafür. Aber das heißt, was wir nicht sehen, ist das, was die Spieler und die Athleten reinstecken.
Ja.
Wir sehen immer, wie du sagst, nur das Ergebnis. Aber was die opfern und reinstecken, und da will ich auch immer sagen, erstens, wenn du was haben willst, steck erstmal ordentlich was rein. Mhm. Das ist der erste Aspekt. Und dann sei nicht so naiv und glaub, weil du jetzt viel reingesteckt hast, wird der Wettkampf locker laufen.
Mhm.
Wenn der nicht mental auf Olympia, Weltmeisterschaft etc. vorbereitet wäre, dann wären die 4 Jahre für die Katz gewesen.
Ja.
Der zielt ja auf Olympia ab, hätte der 4 Jahre trainiert. Und mental kriegt das aber überhaupt nicht auf die Reihe, jetzt vor 60.000 Zuschauern zu laufen und was weiß ich, wie viel Millionen im Fernsehen. Auf der 100-Meter-Strecke lag ja immer der Oberfokus bei Leichtathletik. Mhm. Und wenn du das mental nicht hinkriegst, dann kommst du eben nicht gut aus dem Startblock, machst 1 oder 2 Fehlstarts und dann waren 4 Jahre in Anführungszeichen für die Katze.
Ja, und nochmal das, was du auch vorhin gesagt hast zum Prozess. Du musst ja immer überlegen, was du für dich damit erreichst. Es könnte ja sein, du läufst jetzt, bleiben bei dem Beispiel, du läufst persönliche Bestzeit.
Hm.
Das reicht aber nicht, weil der nebendran halt noch schneller war.
Absolut. Deswegen fand ich das so gut, was der Zverev gesagt hat. Nicht auch immer nur einfach sehen, habe ich gewonnen oder habe ich verloren.
Hm.
Ne? Sondern auch zu überlegen, habe ich denn das umgesetzt, was ich gemacht habe?
Hm.
Ich kann verlieren, habe aber meinen Plan durchgezogen, ich habe super gespielt, der Gegner war halt einfach den Ticken besser.
Hm.
Ich kann aber auch gewinnen und habe eigentlich totalen Quatsch da gemacht.
Ja.
Ne? Und sollte vielleicht eher mal reflektieren, weil wenn ich jetzt einen besseren Gegner habe oder an einem anderen Tag gegen den spiele, dann gewinne ich mit der Leistung nicht.
Ja. Ne?
Und das muss auch reflektiert werden. Also nicht immer nur das Ergebnis sehen, sondern kommen wir wieder zurück zu einem selbst. Wie sieht denn meine eigene Leistung aus?
Ja.
War die so, wie ich sie haben will? Und dann kann ich mir überlegen, muss ich was anpassen oder bin ich auf dem richtigen Weg?
Genau, genau. Ja, sehr schön. Das ist ja schon eigentlich ein sehr schöner Ausstieg dazu, zu dem Thema, zu unserem Prozessthema.
Mhm.
Genau, glaube ich, darum geht es, den eigenen Prozess nicht aus den Augen zu verlieren und sich selber zu verbessern. Gibt ja da 1000 Zitate auch dazu.
Ja.
Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein und so weiter und so fort.
Ja.
Da gibt es ja diverse Sprüche dazu und sich das selber zu vergegenwärtigen, das auf jeden Fall. Ja, hat wieder Spaß gemacht, dass dann so in einem Monat alles so passieren kann. Und damit auch der Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch irgendwie eine Sportart auffällt oder wenn ihr sagt, Mensch, beleuchtet doch dieses oder jenes Mal oder ihr habt ein besonderes Ergebnis gesehen aus irgendeiner Sportart, dann sagt uns gerne Bescheid und meldet euch bei euch, natürlich bei uns. Natürlich freuen wir uns nach jederzeit über Anregung, Kritik und natürlich aber auch Lob an der Stelle. Natürlich. Ja, natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Johannes, für deine Antworten, deinen Input. Und wie immer gebe ich dir damit das letzte Wort.
Sehr schön. Ich möchte auch einen kleinen Aufruf kurz starten. Und zwar, es wird nächsten Monat ja unsere letzte Folge für dieses Jahr werden. Das bedeutet, wir haben wahrscheinlich, denke ich mal, auch wieder einen Jahresrückblick. Und ihr könnt uns ja gerne mal schicken, was für euch die herausragenden Leistungen in 2024 waren oder vielleicht auch ein Thema, was bisher noch nicht beleuchtet wurde, was euch aufgefallen ist, was ihr gerne mal wissen wollen würdet, wie wir darüber denken, dann jederzeit gerne. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vertraut auf euren Prozess. Euer Fortschritt ist kein Sprint, es ist ein Marathon. 1, 2, 3.